Okay, das ist alles nicht so einfach, aber vielleicht spielst du echt noch ein Stück? Also zumindest so an, bevor wir das hier. Ah, es ist doch alles total einfach. Kommando zurück. Das ist Radio, das ist total einfach. Sehr einfach. Und zwar eins, zwei, zweieinhalb, 2,7, 2,8, 2,9 und go.
1968.
Vietnamkrieg. Straßenschlachten. Springerhochhaus. Polizei. Notstandsgesetze. Große Koalition. Ausbeutung der Dritten Welt.
1968
Vietnamkrieg.
1968
Straßenschlachten.
1968
Springerhochhaus.
1968
Polizei.
1968
Notstandsgesetze.
1968
Große Koalition.
1968
Ausbeutung der Dritten Welt.
1968
Eigentlich hat nur der Westen ein 68 gehabt. Der Osten dagegen nicht.
Das stimmt natürlich nicht. Der Osten hat natürlich auch nur 68 gehabt.
Was kommt heraus, wenn man nach dem Schicksal und der Bedeutung eines gemeinsamen deutsch-deutschen Generationengefühls von 68 fragt?
Ich würde sagen...
Was kommt heraus, wenn man nach dem Schicksal und der Bedeutung eines gemeinsamen deutsch-deutschen Generationengefühls von 68 fragt?
Ich würde sagen...
Was kommt heraus?
89.
68. Was kommt heraus?
89.
89, puh. Schlechtes Speed, warmes Bier, quietschende Sessel, das ist Reboot FM 104,1. Wir sind gleich zurück, nach der folgenden Nachrichtensendung. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit und, wie hat es die Jungle World letzte Woche so schön gesagt? Das ist heute eine zweigeteilte Sendung. Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Das ist eine zweigeteilte Sendung aus einem zweigeteilten Land. Und die Grenze verläuft inzwischen zwischen innen und außen. Das war ein Tipp von Pitt vom Ende letzter Woche. Und wir werden noch darauf zurückkommen. Zweigeteilte Sendung. Im ersten Teil geht es um Mathematik. Und im zweiten Teil geht es um die Nachrichten von heute. Und im dritten Teil geht es um einen Witz, den ich der Jungle World noch schuldig bin. Jungle World, die nach mir am Dienstagabend immer um 19 Uhr eine Sendung machen, die heißt der Dschungelfunk, Dschungelfunk oder so ähnlich. Einen Witz, den ich der Jungle World noch schuldig bin jedenfalls. Ich glaube, ich erzähle ihn jetzt schon mal, bevor die Jungle World nämlich im Taxi sitzt und Radio hört und dann schon gelacht hat, wenn sie hier angekommen ist. Das ist nämlich der Witz, dass ich immer dachte, und das ist mir schon eigentlich im Januar eingefallen oder so, dass wenn die Jungle World kommt nach mir oder so, dass ich dann sage, ah, und hier kommt wieder die junge Welt. Dass ich also sage, nicht Jungle World, sondern junge Welt. Andere Zeitung, das ist eine Tageszeitung, die nämlich die Jungle World nicht mag. Also die Jungle World mag die junge Welt sicher nicht und es ist auch sicher Ihnen häufiger schon mal vorgekommen, dass Ihnen jemand gesagt hat, ursprünglich, also historisch auch schwierige Geschichte, ist die Jungle World auch mal aus der jungen Welt hervorgegangen. Junge Welt, also die junge Welt und Jungle World, die Welt für die älteren Leute, die schon etwas größer sind, für die Welt dann ein Jungle, die so die ganze Welt, nicht wahr? Jungle, das, wo ich halt dachte, dass wenn ich die, und das ist, wäre eben als Running Gag so schön, sie jedes Mal als Jungle World, als junge Welt zu begrüßen, weil sie das sicher total nervt, das aber auch auf Dauer total lustig wäre, dachte ich. Ich hab's Ihnen aber jetzt schon erzählt, diesen Witz, und deshalb kann ich mir das nachher sparen, weil wir müssen auch bei Reboot FM 104,1 natürlich sparen. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit und zwar heute mit 27 Ways to Die as a Journalist, was ich Ihnen ja auch noch schuldig bin. Nämlich, das hat mir schon vor einiger Zeit berichtet, dass im vergangenen Jahr 36 Journalisten bei Ausübung ihres Berufes, Ausübung ihrer Arbeit gestorben sind. Das hatte ich zumindest im Radio gehört. Und das dauert anscheinend immer bis Anfang März, bis es da verlässliche Zahlen gibt. Die telefonieren da vermutlich ziemlich viel herum. So, hallo, Frankfurter Rundschau, alles in Ordnung bei euch? Och ja, gesund? Ja, ja, danke. Und fehlt auch keiner bei euch? Nee, nee, sind alle da. Und so geht das dann den ganzen Januar und den ganzen Februar. Telefonieren die so rum und im März gibt es dann die Zahlen. 36 tote Journalisten. Erstaunlich wenig tote Journalisten letztes Jahr. Naja, anyway. Angriff der Gegenwart. Zunächst jedenfalls mal Mathematik. Das ist mir nämlich auch noch übrig geblieben von der letzten Woche. Der Fokus hatte ja enthüllt, rekurrierend, glaube ich, auf die Bild-Zeitung oder so, die haben zumindest geschrieben, der Herr Markwort höchstpersönlich hat es geschrieben, dass ja ermittelt wurde, investigativerweise, dass die Anschläge in Madrid am 11. März, 11.3., dass diese Anschläge nämlich genau, dass dieser 11.3. genau 911 Tage nach dem 9.11., nämlich 2001 in New York, Sie erinnern sich, zwei Flugzeuge, zwei Hochhäuser und danach nicht, also diese, dass zwischen diesen beiden Ereignissen, dem 9.11. in New York und dem 11.9. in New York, hallo, und dem 11.3. in Madrid, dass zwischen diesen beiden Ereignissen genau 911 Tage liegen und über den 9.11. Quatsch. 9.11. ist natürlich auch zwischen dem 9.11.1938 und dem 11.9.2001 liegen übrigens genau, wer das so schnell ausrechnen könnte, wie viele Tage dazwischen. Über den 11. September haben jedenfalls ganz viele Leute natürlich damals ausgerechnet, was da so Zahlen mystisch, so 11, 1 und 1, wie diese beiden Häuser und zwei Flugzeuge, auch noch 11 und die Nummern von den Flugzeugen und die Zahlen der Passagiere und die, das machte alles total Sinn. Und das haben viele Menschen ausgerechnet. Und der Herr Markwort schrieb zumindest im Fokus, nein, man darf diesen Zahlen 911 Tage, das ist natürlich total irre und das bringen wir auch auf Seite 3, aber dem darf man keine Bedeutung beimessen. Das ist einfach nur nichts, dem man Bedeutung beimessen sollte. Und auch das Online-Magazin Telepolis hat das auch gleich geschrieben. Die sind jetzt auch so umgeschwenkt auf die Mahner und Warner, zur Mahner und Warner-Fraktion übergelaufen. Und ja gut, das sind 911 Tage, aber was soll man machen? Das ist natürlich nicht das Einzige. Also so Zahlenmystik, nicht wahr? Manche Leute sagen Mathematik dazu. Das ist natürlich auch hochinteressant. Zum Beispiel gibt es bei Reboot FM, was das Radio ist, das Sie gerade hören, gibt es seit einiger Zeit die Überlegung, ob wir nicht sowas machen sollten wie Führerwochen auf Reboot FM. So um den 20. April herum, was ja der Führergeburtstag ist, das wissen Sie auch, und ob man das nicht mit einem kleinen Begleitprogramm, so Führerwochen, also so ähnlich wie eben an diese Führerwochen, ja, wie nennen wir das, mexikanische Wochen, blabla Wochen, McDonald's hat das, glaube ich, früher immer so diese Führerwochen auf, das wäre doch so ganz über geomantische Orte. Es gibt, glaube ich, 536 oder 566 wichtige, interessante geoaktive Orte und wo die liegen und warum der Führerbunker der einzige ist, der und so. So Nazi-Fringe, weiß nicht. Führerwochen auf Reboot FM, 20. April. Und bei unseren Recherchen, die wir natürlich anstellen, ist herausgekommen, dass, ich meine, das ist interessant, wussten Sie, dass der 20. April in diesem Jahr der 111. Tag des Jahres ist, 111, 111. Tag des Jahres. Das ist nämlich, und das ist total selten, das ist nämlich ein Schaltjahr dieses Jahr. Normalerweise ist der Führergeburtstag der 110. Tag im Jahr. Und was daran so absolut frappierend ist, ist, dass 110, also 110, das ist ja die Notrufnummer in Deutschland, genauso wie 911 die Notrufnummer in den USA ist. 911 110 Führergeburtstag 11. September 911, das ist völlig irre, dass da noch niemand drauf gekommen ist. Ist jetzt aber jemand drauf gekommen. Und es gibt noch ein paar andere gibt natürlich auch noch ein paar andere Radiosender links und rechts von uns, aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht auseinandersetzen. Es gibt noch ein paar andere ziemlich irre Beispiele. Wussten Sie, dass 33 plus 45 68 ergibt? Oder was ist 666 plus 666 plus 666, also 666 plus 666 plus 666? Das ist nämlich 1989, 666 plus 666 plus 666 gleich 1989. Das ist doch der helle Wahnsinn. Das erklärt eigentlich so ziemlich alles. 666 plus 666 plus 666 gleich 1989. Und das, vielleicht noch das. Was kommt eigentlich raus, wenn man 68 umdreht? Das wissen Sie schon, oder? Dass wenn man 68 umdreht, dass da 89 rauskommt, so umdrehen, so um 180 Grad, das ist bekannt, ja? Das ist bekannt, gut. Es kommt nämlich fast überall bei diesen ganzen Zahlendingern, es kommt eigentlich fast überall 89 raus. Und 1989. Und zwei Jahre später macht die Sowjetunion dicht und überall auf dem Globus tummeln sich neue Zwergstaaten wie verhaltensgestörte Kinder auf einem Weihnachtsspaziergang. Ich finde, das ist eine gute Formulierung. Und 15 Jahre später reden sie alle davon, wo die Grenzen von Europa sind. Rätselhaftes Europa. Wo hörst du auf? Europa, Europa. Ist ja rechts gar kein Meer am Rand, da so an der Seite von Europa. Ist ja, das geht ja immer das geht ja immer weiter da. Da ist gar kein Ozean oder so. Es geht einfach immer so, das geht immer weiter, was soll man da machen? Die Grenzen von Europa. Irgendein Berg im Kaukasus hat sich jetzt als höchster Berg Europas angemeldet. Und der Mont Blanc kann einpacken. Grenzen von Europa. Und die Türkei, die Türkei, sind die noch oder sind die nicht eher schon? Und was wollen die überhaupt? Die Geduldsgrenzen von Europa, das ist überhaupt das interessanteste Thema. Wo liegen die Geduldsgrenzen von Europa? Kann ich mal nur die Geduldsgrenzen von Frau Merkel, schon von ganz, wo hört das auf? Wo ist die Geduld zu Ende? Geduldsgrenzen von Europa. Denken Sie doch mal darüber nach. Oder denken Sie über etwas ganz anderes nach. Die Musik heute, die Sie als vierten Teil der Sendung hören, und zwar im Hintergrund auf Kanal B, das sind heute Stücke, in denen 1989 vorkommt. Und völlig wahnsinnigerweise, ich habe nach Jahreszahlen eben gesucht, in meinem, wie man das nennt, so iTunes oder so, und völlig wahnsinnigerweise, ich habe halt genau vier Stücke überhaupt, also das Ergebnis der Geschichte oder dessen, was ich Ihnen jetzt sage, ist, ich habe gar kein Stück, in dem 1989 vorkommt. Aber ich habe vier Stücke mit Jahreszahlen drin gefunden und völlig irrsinnigerweise sind das vier Stücke, die heißen 1959, 1969, 1979 und 1999 und sonst kein anderes Stück, also kein Stück 2004 oder kein Stück 1871 oder so, nein, 1959, 1969, 1979, Klammer auf live, Klammer zu, und 1999. Und sehen Sie, was fehlt dabei? Was fehlt ist eben genau 1989, das habe ich nämlich nicht, weil dafür gibt's jetzt diese vier anderen. Und das erste ist von 1959, das ist von, das ist super, das ist eine super Platte, Peace and Noise von Patti Smith. Das hören Sie jetzt.
Tell, wanna fall in glory, wanna
ist der Angriff der Gegenwart und zwar auf meine übrige Zeit. Und zwar ist das, was Sie hören, Patti Smith von der Platte Peace and Noise 1959. Ich meine, haben Sie auch mal vor einiger Zeit dieses völlig irre, unglaublich dumme Interview gelesen, was Willi Winkler mit Patti Smith gemacht hat in der Zeitung, weiß ich nicht, Süddeutsche Zeitung oder Die Zeit oder so? Das war, falls Sie sich noch daran erinnern, ich fand, das war so unglaublich. Also solche unglaublich saublöden Fragen, die man niemals einem Mann stellen würde, sondern nur einer und dann jemandem wie Patti Smith so doofe Fragen zu stellen, die so super Platten macht wie Peace and Noise von ungefähr 1996. Okay, das ist allerdings natürlich keine Musiksendung, sondern eine super Nachrichtensendung. So viel zum Thema Mathematik. Jetzt können wir ja mal anfangen mit 27 Ways to Die as a Journalist. Weil 9 hatten wir schon und 36 tote Journalisten minus 9 tote Journalisten macht natürlich 27 tote Journalisten. Und um das nochmal zu rekapitulieren, die bisher Gestorbenen, die schon aufgezählten, ein Radiomoderator, der beim Einstöpseln seines Hochspannungsmikrofons sich selbst elektrokutiert, ja, tot. Dann eine ganze Feuilleton-Redaktion, 7 Mann, die beim Andruck ihrer Zeitung in die Druckerpresse hineingefallen sind. Die waren zu neugierig, die konnten es nicht abwarten. Die haben sich zu weit vorgebeugt und dann war es das. Und dann ein weiterer Zeitungsredakteur, der mit seinem eigenen Stift, irgendwie ganz unglücklich, der sich seinen eigenen Stift mitten in sein eigenes Herz gebohrt hat, mitten in sein Journalistenherz hinein, auch verstorben. Das waren also schon mal 9 und es fehlen noch 27. 27 ways to die as a journalist. Und damit fangen wir mal, also zum Beispiel noch sein Kollege, der auf die Toilette gegangen ist und dabei auch so total vollkommen unglücklich dabei so irgendwie gestürzt ist und dabei genau auf seinen silbernen Füllfederhalter des Deutschen Journalistenverbandes gefallen ist, den man ihm extra noch verliehen hatte für seine, also die silberne Füllfeder am Revers, der dann so völlig blöd, der war nicht sofort tot, aber als man ihn gefunden hat, da war er dann schon tot. Und dann, ich glaube, ich sollte das irgendwie mitschreiben, 27, ich glaube, ich hole mir mal einen Zettel und einen Stift. Ich bin gleich wieder da. Musik. Das ist jetzt 1969 von den Stooges. Zettel und Stift. Wenn ich nicht gleich wieder da bin, dann machen Sie sich bitte keine Sorgen.
Well, it's 1969, okay. War across the USA. It's another year for me and you.
another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Now last year I was 21. I didn't have a lot of fun. And now I'm gonna be 22. I say oh my and a boo-hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo-hoo. Well, is 1969 okay? All across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Well, it's 1969. Well, it's 1969. It's 1969, baby.
Okay, ich bin wieder da. Es gibt ja tote Journalisten. Es gibt ja bei dem Journalismus. Es gibt ja zum Beispiel beim Radio gibt es diesen. Man nennt das einen Totmann-Knopf. Das ist übernommen worden von die Bundesbahn. Die Eisenbahn hatte das früher. Dass so der Führer in der Führer sagt man ja nicht mehr. Man sagt der Lokchauffeur, der Lokbetriebs, der Mann vorne, der die Lok fährt. Der hatte ja, das wurde glaube ich in den 70er Jahren eingeführt oder so, der hat einen Totmann-Knopf. Das heißt, der, weil die Züge mit so hoher Geschwindigkeit fahren, das ziemlich gefährlich sein kann, wenn da vorne eine Leiche steuert, hat der so einen Knopf, da muss er, der heißt Totmann-Knopf, da muss er jede Minute einmal draufdrücken, damit die Fahrleitstelle, sagt man auch nicht mehr, die Zentrale von der Bahn halt immer weiß, das Hauptquartier von der, im Deutsche Bahnbunker, wissen sie dann immer, hier, unser Zugführer ist noch am Leben, weil er immer einmal in der Minute auf den Totmann-Knopf drückt. Und im Radio ist es halt auch so, damit man weiß, dass damit sie drüben in der Redaktion wissen, dass der Moderator noch am Leben ist, da drücke ich auch, oder der, wer auch immer, drückt halt einmal in der Minute man immer hier auf den Totmann-Knopf, sodass man weiß, ah, da ist Belebtes, da ist hier, der lebt, der ist noch, dem geht's gut. Natürlich die lustige Schwierigkeit hat, das ist in so ein normales Radiostudio eigentlich schon eingebaut, der Totmann-Knopf hier zu meiner Rechten. Was natürlich lustig kompliziert ist für so Formatradio, was ja, wie Sie wissen, völlig unbemannt abgespielt wird von computergenerierten Playlists oder so, dass da natürlich gar kein Moderator im Studio ist, der diesen Totmann-Knopf drücken könnte, deshalb machen das im Formatradio immer die Praktikanten. Die stellen halt sehr viele Praktikanten ein und die drücken dann im Studio einmal in der Minute den Totmann-Knopf. Oder besonders faule Praktikanten, die sitzen einfach, die schlafen so quer über dem Totmann-Knopf, der dann bedeutet, hier schlafender Praktikant ist noch am Leben. 27 Ways to Die as a Journalist. Das ist zum Beispiel... Das ist zum Beispiel, und jetzt einen hatten wir schon, den da von eben mit dem silbernen Halter, einen von 27, silbernen Füllfederhalter. Da ist zum Beispiel der Musikjournalist, der bei einem Interview mit Iggy Pop, die haben sich so auf so einem ganz steilen Felsen verabredet und da ist der, wollte der so Anlauf nehmen zu einer besonders irrsinnigen Frage, weil er hatte ein Buch gelesen vorher über Iggy Pop und da ist er einen Schritt zu weit gegangen und ist von dem Felsen ins Meer gestürzt und war nie wieder gesehen. Oder es gibt diesen Fernsehredakteur, der wollte auch irgendwie eine Frage stellen und die hatten halt auch so eine Studiodekoration, die war so sehr kompliziert und so ein bisschen abschüssig und dann ist er, als er sich so vorgebeugt hat, der ist nicht zurückgegangen, um Anlauf zu nehmen, sondern er hat sich so vorgebeugt zu der Frage und dann ist unter ihm dieser Stuhl weggeglitten und man kann es auch nicht sehen, weil das außerhalb des Kameraeinstellungswinkels, das war gerade so ein Close-up auf eine völlig unbeteiligte Frau im Studio, ist er so weggerutscht und total dumm auch aufgeschlagen auf der Kante vom Tisch und dann so weggerutscht und es war ihm auch nicht mehr zu helfen. Das war noch ein Journalist. 27 Ways to Die as a Journalist. Und das ist ein anderer, das ist dann wieder ein Radiojournalist, der ist so komisch in diese Verkabelung geraten und wurde dann, das ist nicht sehr einfallsreich, aber sagen wir, das war auch mit so einem Hochspannungskabel und der ist dann auch elektrokutiert worden. Es gibt noch einen weiteren Journalisten. Ich meine, man muss sich vielleicht überlegen, was es noch für verschiedene Weisen des Journalismus. Es gibt zum Beispiel einen Auslandskorrespondenten, der ist im Ausland verschollen und allem Anschein nach gestorben. Nummer 5 von 27. Und dann gab es einen Inlandskorrespondenten, der ist mit einem Inlandsflug, und zwar nämlich bei Ausübung seines Berufes, was man ja unterscheiden muss, weil wenn man, also zum Beispiel Weg zur Arbeit gilt noch, glaube ich, für den Beruf, aber wenn er Brötchen holen geht, der eine Journalist, der zum Beispiel gestorben ist beim Brötchen holen in der Bäckerei, zählt nicht mehr als berufsbedingter Todesfall, weil er nämlich von seinem Weg zur Arbeit abgewichen ist. Während der Inlandsjournalist auf einem Inlandsflug abgestürzt ist zum Beispiel, also er ist, vielleicht ist nicht der Flieger abgestürzt, sondern er hat so total viel getrunken im Flugzeug und dann hatte er ein Herzversagen an seinem Herzen und ist auch gestorben, ist aber während der Übung seines Berufes gestorben, weil er nämlich gerade einen Artikel schreiben wollte über die Lufthansa und deshalb ist er irgendwie mit Ryanair kriegt man da was zu trinken? Er ist vielleicht mit irgendeinem Flugzeug geflogen und hat dann so viel getrunken, dass er einen sofortigen Herzstillstand bekommen hat und er hat nicht mehr gelebt, sondern er war tot. Nummer 6. Es gibt einen Journalisten, der ist auch irgendwo in Deutschland, der ist so bei einer Demonstration, ist er, der hat darüber berichtet und dann kam so die Straßenbahn um die Ecke und die hat ihn ein bisschen angeschubst und daraufhin hat er sich so total geärgert, dass er den Straßenbahnschaffner ist er hingegangen und hat gesagt, ihr Schweine, dass ihr mich von meiner Arbeit abhaltet und dabei ist er so total blöd oben in die Halterung von diesen, wo man sich festhält in der Straßenbahn geraten und dann gibt's auch widersprüchliche Berichte darüber, aber er war am Ende tot. Nummer 7. Ich merke schon, es ist gar nicht so einfach, 27 Ways to Die as a Journalist. Man könnte sich natürlich auch einfach machen und sagen, okay, Journalist Nummer 8 ist, weil es gibt ja viele, also so Kriegsberichterstatter, Journalisten, der ist, sagen wir, Journalist Nummer 8 ist bei der Verteidigung Deutschlands am Hindukusch gestorben. Und Journalist Nummer 9 ist bei der Verteidigung Deutschlands in den Karawanken gestorben. Journalist Nummer 9 war das. Journalist Nummer 10, auch so ein Auslandskriegsberichterstatter, ist bei der Verteidigung Deutschlands vor laufender Kamera im ZDF gestorben, als er einen Telefonanruf erhielt und sich das... Was macht ihr? Hallo? Ah, wir haben hier jetzt nämlich unser Studio in einen Zoo umgebaut und die interessanten Tiere, die hier, die interessanten Insassen werden jetzt gefüttert. Es gibt eine kleine, das Stück, was im Hintergrund läuft, ist noch immer 1969 von den Stooges, während jetzt hier mein Käfig ausgemistet wird. Das geht aber ganz schnell, weil es ist nicht so besonders dreckig hier. 9 tote Journalisten bleiben noch, schafft man vielleicht immer nur 9 Journalisten pro Sendung? Geht es dann irgendwie nächste Woche weiter mit 18 Ways to Die as a Journalist? Also to die as a Journalist heißt ja auch nicht einfach nur, dass man eben Journalist war und dann am Ende stirbt. Oder einer ist noch, den kann man vielleicht der war Journalist in der Ausbildung noch und der brütete gerade über eine Frage in der Journalistenschule nach, über was ist pressefreiheitliche Demokratie oder so. Oder wenn sie, der hatte so eine schwierige Frage, was ist angenommen, so ein ganz komplizierter Testfall, ein böser Mann bedroht ihre Freundin mit einem Gewehr und sie haben aber Pressefreiheit gleichzeitig und schreiben sie über den Mann noch oder sowas in der Art, so diese Schiene. Und da ist in dem Moment ist durch einen Fehler in der Ausführung, in der architektonischen Studie des Gebäudes, in dem sich diese Journalistenschule befand, ist über ihm so eine total schwere, wahnsinnig schwere Betonplatte oder Asbestplatte mit Beton oben und unten drüber, damit man das nicht so sieht mit dem Asbest, ist auf ihn draufgefallen und hat ihn vernichtend unter sich begraben, ein Journalist. Und da waren noch, sagen wir, da waren noch 12 seiner Mitschülerinnen und Mitschüler in der Journalistenschule dabei. Die sind binnen der kommenden 12 Monate sind sie alle, alles im letzten Jahr sind sie alle, das war am 2. Januar, haben die noch frei? Nein, es war so eine Sonderprüfung am 2. Januar 2003. Die sind alle bis zum 30. Dezember, die anderen 12 an ihrer Asbestvergiftung gestorben. Und da waren es nur noch, jetzt mache ich mal 12 Striche hier, das dauert einen Moment, 1 und nochmal 10 und nochmal 1. Da waren es nur noch 21, da waren es nur noch, habe ich das richtig gerechnet? Jetzt sind es nur noch 6 Journalisten, die, ja, weil so wahnsinnig viele Leute da in der Journalistenschule vernichtet wurden. Dann gibt es noch einen Auslandskorrespondenten des Zweiten Deutschen Fernsehens, der ist bei der Verteidigung Deutschlands am Baikalsee, ist er in eine Landmine geraten, was nicht so schlimm ist, aber diese Landmine hat ihn halt direkt in ein toxisches irgendwas hineinkatapultiert und er hat es sogar noch geschafft bis zum Spiegel Hauptquartier in Hamburg, weil er ist nämlich beim ZDF rausgeschmissen worden und er ist beim Spiegel Hauptquartier noch eingetroffen, aber dann verließen ihn seine Geister und er war auch nicht mehr unter den Lebenden, sondern er war unter den 36 im letzten Jahr bei der Ausübung ihres Berufes gestorbenen Journalisten. Dann gibt es noch jemanden bei der FAZ, der hat halt total lange nachgedacht über seine Glosse. Und dann ist er irgendwie eingenickt und dabei völlig unglücklich mit seinem ist er direkt in den goldenen Füllfederhalter des Deutschen Journalistenverbandes gefallen, so beim Einnicken, der direkt vor ihm stand. Und dann war er auch nicht mehr auf der Gehaltsliste der FAZ jedenfalls, sondern auf der Gehaltsliste von, wie sagt man das, auf der Gehaltsliste von Diego Maradona, ist das ein Synonym für Tod? Auf der Gehaltsliste von Diego Maradona stehen? Nein, das ist einfach nur total bodenloser Quatsch. Haben wir schon 33 und die letzten 3 sind Alkoholismusopfer gewesen, die zu viel getrunken haben, weil sie Journalisten waren und die sind dann bei der Ausübung ihres Berufes an zu viel Trinken gestorben. Damit haben wir 36 Journalisten. Da fehlt nämlich noch einer. Jetzt haben wir nämlich 26, das waren jetzt 3. So, es fehlt noch ein toter Journalist. Den heben wir uns natürlich für das Ende der Sendung auf. Und was Sie jetzt hören, ist wieder Musik. Das ist ein Stück, fragen Sie mich nicht, von wem das ursprünglich ist oder so, oder von was das eigentlich sein soll. Ich habe es jedenfalls gefunden. Und das heißt 1979 und ist irgendwie live und ist irgendwie Pavement, die da spielen. Das ist das Stück, bei dem Christian Kracht fast gestorben wäre, aber nur fast. Und er ist auch nur fast Journalist. Okay, und jetzt, Angriff der Gegenwart, die Nachrichten. Nicht nachdenken. Was ich mich total frage jetzt gerade, wo ich das sehe, ist, warum hier ein riesiges Banner, kann man schon fast sagen, so ein riesiges Plakat, großes Schild vor mir hängt, wo drauf steht, nicht nachdenken. Nicht nachdenken steht hier. Das ist krass. Das ist der Angriff der Gegenwart. Nicht nachdenken. Na gut, nicht nachdenken. Das ist die... Nicht nachdenken, meine Fresse. Das ist die... das habe ich nämlich heute gesehen. Ich hoffe, ich kann das rekonstruieren. Heute im Café gesehen, wo man immer was anderes kriegt, als man bestellt. Heute aber nicht. Heute kriegt man... Heute war... Die hat der Mann im Café auch noch so freundlich, während ich das las, noch in so ein hölzernes Ding hineingezwängt. Sie kennen das vielleicht aus dem Café, damit man das nicht... Das ist jedenfalls die Berliner Zeitung, die gleichnamige Berliner Zeitung. Die ist auch heute wieder erschienen, diese Zeitung mit der 7-Minuten-Seite, die Sie sicher schon gar nicht mehr, noch gar nicht kennen. Aber da gibt es heute was so total, wie macht man das hier? Warum ist hier kein Licht? Mehr Licht hat Che Guevara gesagt, bevor er starb. Mehr Licht. Da gibt es heute ein super, auf Seite 2, das Tagesthema in der Berliner Zeitung ist heute Innovation. Und da gibt es auch so einen super Bild, so einen Innovation in Deutschland Tagesthema. Dazu ist so ein Gehirn abgebildet. Innovation in Rot und Kursiv, darunter in Deutschland Schwarz und Kursiv und etwas kleiner. Und so links daneben so ein blaues Gehirn, also Innovation, Gehirn in Deutschland. Ein Gehirn ohne Mensch, also ohne Kopf und ohne alles. Nur das Gehirn. Wir haben 2004 und man hat das Gehirn und man hat Innovation. Da gibt es, Leserinnen und Leser haben klare Vorstellungen darüber, was Forschung und Technik sollen und was nicht. Eine Umfrage der Berliner Zeitung ergab, die Mehrheit will eine Balance von Wohlstand und Natur. Das verheißt nichts Gutes. Jetzt gibt es hier also eben Fortschritt oder Natur, Wohlstand, Forschung oder nicht. Da gibt es erstmal die Spalte Pro, so Leserzuschriften. Innovation grenzenlos. Sie muss ohne Behinderung gefördert, abgeschottet von äußeren Einflüssen immer zugelassen werden, vor allem hinsichtlich des Forscherdrangs und der Förderung der Ideen der Wissenschaftler in den Forschungseinrichtungen der Universitäten und Hoch- und Fachschulen und auch in der Industrie. Auch in der Radioindustrie. Das finde ich gut. Der Forscherdrang soll man Innovation grenzenlos ohne Behinderung. Ein anderer sagt, technischer Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Yo, man. Das sage ich gleich nochmal, was er geschrieben hat, Klaus Bechstein. Technischer Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Was nicht in Deutschland geschieht, wird irgendwo in der Welt erforscht. Das bedeutet, dass wir in unserem Land nur über die ethischen Grenzen von Forschung diskutieren können. Sehr gut. Peter Müller sagt, glaubt kein Mensch. Wir brauchen, wie jede Volkswirtschaft, innovative Kräfte. Warum gibt es die in Deutschland kaum noch? Ist es fehlender Ehrgeiz, fehlende Anerkennung, Missgunst oder wenn es einer geschafft hat und Geld verdient? Oder? Da ist ein Oder versteckt in diesem Satz. Wohl von allem etwas, aber vor allem unsere Angst vor Veränderung. Das finde ich eigentlich alles ganz gut. Angst vor Veränderung soll man nämlich nicht haben. Ja. Jetzt gibt es die Kontraspalte, da steht in unserer Kontra-Fortschritt, in unserer Hightech-Welt bleibt der Mensch auf der Strecke. Der scheiß Mensch, bleibt, das ist so ein Satz, nicht? In unserer Hightech-Welt bleibt der Mensch auf der Strecke. Brauchen wir wirklich die Gentechnik, sprich größere Tomaten oder Wundermittel gegen AIDS und Krebs? Müssen wir in Wirklichkeit nicht unser Zusammenleben und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen überdenken? Martina Eggert, was meint sie? Müssen wir unsere... stirb an deinem blöden AIDS. Müssen wir unser Zusammenleben über unsere zwischenmenschlichen... Damit der Mensch nicht auf der Strecke... Stirb an deinem blöden AIDS. Brauchen wir das? Größere Tomaten und weniger AIDS? Nein, das brauchen wir nicht, meint Martina Eggert. Das hier ist gleich ein kollektiver Brief von Karl Hägewald und der Familie Otto. Der geht so, dem Mensch, dem Kinde, dem Tier, dem Ganzen wäre sehr gedient, ließen wir die Finger davon. Und das ist so, oh, dem Mensch, dem Kinde, dem Tier, warum sagen die nicht gleich, dem Leben, diesem widerlichen Ganzen wäre sehr gedient, ließen wir die Finger davon und konzentrierten uns auf wirkliche Dinge. Da kommt's. Erhalt des Lebens, was völlig unabhängig von irgendwelchen konkreten Gestalten zu existieren scheint, das scheißblöde irgendwas Leben, Freude im Mitgestalten, vielleicht auch Freude an Mitgestalten, wer weiß. Vielleicht haben sie es gekürzt. Gemeinschaftliches, freundliches Umgehen miteinander ohne Neid, Stress. Weniger wäre mehr, ihr Doofmänner. Weniger wäre mehr. Pa! Was nützt immer mehr Technik, Wissenschaft, wenn der Mensch auf der Strecke bleibt? Das schreiben die nämlich auch. Nochmal sozusagen, das ist der Refrain von Contra. Wenn der Mensch auf der Strecke bleibt. Und dann eine Frau Klawikowski schreibt, Helga Klawikowski, wir müssen begreifen, dass unser konsumorientiertes Wohlstandsniveau nicht zu halten ist. Ja, Contra ist ja irgendwie, da sind wir doch hier eher pro, nicht? Und dann gibt's noch, ja, aber nicht um jeden Preis. Da schreiben dann auch noch viele Leute, die nachhaltige Entwicklung der Natur muss Maßstab sein für Innovation. Oh, Backe, Innovation. Dann schreibt Susanne von Wellenbrink, ich erwarte, dass erneuerbare Energien erfunden werden, keine Umweltbelastungen mehr und geringe Kosten für den Verbraucher. 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 Krepier, Verbraucher. Keine genmanipulierte Nahrung, keine neuen Medikamente, die mit Tierversuchen getestet worden sind. Wohnhäuser, die günstig sind zu bauen und umweltfreundliche Transportmittel, Strahlenschutz von Handys, TV, Computer, Elektrizitätsleitungen, umweltfreundliche Materialien, Ernährung und Gesundheit sind Zusammenhänge zu erforschen in unserem neuen Pro und Contra, ja, aber nicht und jeden Preis Technik beherrschen. Gegen mit Naturfaschismus. Schweinebriefe gibt's hier in der Berliner Zeitung. Wie kann man Völkerhass/Ausländerhass auflösen? Wie geht man mit Flüchtlingen um? Immerhin. Ich bin nur an Fortschritt interessiert, der der Gesundheit und das Wohlbefinden aller Menschen dient und auf Ressourcen unserer einen Welt achtet. Ich will nicht auf den Mars ziehen, wenn die Erde so verrottet ist, dass wir sterben. Und wir sind dann doch eher das Radio für die Leute, die liebend gerne auf den Mars ziehen würden, wenn die NASA oder so die Raketen endlich klar kriegen würden. Oder die ESA heißen die, glaube ich, hier. Aber lieber die NASA. Reboot FM 104,1. Unseren wachsenden Energiebedarf werden wir kaum mit ein paar Windmühlen und Solardächern decken können, bla bla. Ergo, Innovation bedeutet für mich nicht nur technische und wissenschaftliche Forschung, die auf nie Dagewesenes zielt. Vorhandenes ist so weiterzuentwickeln, dass es nutzbar und nutzvoll für viele ist. Das ist ja alles sehr schön. Das ist dann auch mehr so, man muss das ist natürlich ein ganz demokratischer Öko-Schweinegesellschaft, die da auf uns zukommt. Blabla, das ist die Wasser ist auch Konfliktpotenzial. Innovation im Sinne von Fortschritt. Innovation im Sinne von Fortschritt könnte zum Beispiel bedeuten, deutsche Automobilhersteller nutzen endlich ihr überlegenes technisches Potenzial und beteiligen sich aktiv am Aufbau intelligenter Verkehrsströme. Und vor allem auf den Autobahnen und deren Zubringern und deren Brücken und Unterführungen und intelligenten Energietransfer durch intelligente Hochspannungsleitungen und intelligente Kanalisationen durch irgendwie intelligente Abwasserröhrensysteme. Pah! Und dann geht's nämlich hier weiter. Anstatt die motorisierte Individualisierung durch Überschwemmung des Marktes mit immer mehr Luxus- und Sportmodellen voranzutreiben. So in einem Satz Thomas Bierbach grandios. Gegen das Individuum, den Einzelnen, motorisierte Individualisierung, gegen eine angebliche Überschwemmung des Marktes, gegen die er als ein alleiniger Fels in der Brandung irgendwie stehen bleibt. Und zwar Überschwemmung ausgerechnet mit Luxusmodellen. Hass auf den Luxus. Nein, nein, nein. Das wollen wir Deutsche nicht um jeden Preis. Wir wollen Verbesserungen, schreibt eine Johanna Berg irgendwas. Verbesserungen, aber diese sollten nicht zum Ziel haben, den Menschen quasi unsterblich oder perfekt zu machen, sondern vornehmlich dafür sorgen, dass alle, was natürlich auch gut wäre, alle Bewohner dieser Erde sich ausreichend ernähren können. Dann kommt hier, ich stehe vielen wissenschaftlichen Neuerungen mit deutlichem Bedenken gegenüber, aus der gefühlten Ohnmacht gegenüber dem Gang der Geschichte trete ich vehement für eine allumfassende Transparenz- und Deklarationspflicht ein, wovon auch immer. Wir brauchen eine starke, aufgeklärte, kritische und gebildete Gesellschaft und einen entsprechenden Staat. die dafür sorgen, dass die gängigen Motoren des Forscherdranges, Geldgier, Machtgier, Ruhm, vernünftig abgebremst werden. Besonders pervers sind die Methoden, wie der Gentechnik Müll unter das Menschenmaterial auch hierzulande gebracht werden soll. Es ist wirklich so, also auf den Menschen könnte ich gut verzichten, wie der Gentechnik Müll unter das Menschenmaterial gebracht werden soll. Da kann man nur hoffen, dass die Tomaten nach noch weniger schmecken und noch größer werden und Leute wie Frank Schleifer in den Wahnsinn treiben. Was wir zuerst brauchen, schreibt jemand, ist somebody else, ist die Innovation unserer Volksvertreter. Wir brauchen kein Regieren zum Selbstzweck für bestimmte Gruppen, sondern eine begreifbare, blabla, rationale Politik. Da endet die Berliner Zeitung aber noch nicht, weil die Zahl der Seiten immer durch 4 teilbar sein muss. Und das war erst Seite 2. Und deshalb geht es hier weiter. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Jetzt ist hier nämlich noch so eine Innovation abgebildet mit Gehirn und in Deutschland daneben. Also schon wieder dieses Gehirn, das ist ja überhaupt keine Zeitung mehr. Das ist ja ein Prospekt für Innovation. Hier gibt es jetzt auch noch was anderes. Hier gibt es nämlich... EU will Daten über Fluggäste austauschen. Das hat kein Innovationsprädikat bekommen. Schilly kündigt weitere Antiterrormaßnahmen an. Und da scheint es darum zu gehen, dass Otto Schilly die Daten über Flugpassagiere in den Sicherheitsbehörden der EU-Länder zugänglich machen will. In Wirklichkeit geht es dabei natürlich, trifft es dann nicht den Terror bei sowas, sondern es trifft zum Beispiel Leute wie mich. Ich wurde ja neulich per Haftbefehl gesucht, weil ich einen großen Hund, der am Highway stand, überfahren habe mit dem Auto. Und der große Hund gehörte unglücklicherweise einem Sohn der Bourgeoisie und der hat mich wegen Fahrerflucht vor seinem eigenen Eigentum verklagt. Mit Haftbefehl und allem drum und dran. Ich wurde gesucht. Es war auch schlimm. Der hatte so einen freundlichen Ausdruck im Gesicht, der große Hund, der wirkte irgendwie, als ich ihn überfahren habe, man sieht das ja immer noch so für einen Bruchteil einer Sekunde, der wirkte irgendwie gut behütet, zu gut behütet anscheinend, verklagt, Haftbefehl. Und Leute wie ich können dann halt nicht mehr fliegen, weil sie sonst geschnappt werden, während Terroristen natürlich total immer noch fliegen können. Terroristen, was soll das heißen? Was es hier auch noch gibt, eben in der Berliner Zeitung, ist dieses Innovation, das ist ein Artikel über Microsoft, der heißt Flug zum Fehler und da ist die Microsoft-Familie abgebildet, die ungefähr 11 Gründer, weil 11 kann man immer noch mit einem Blick sehen, es sind 11 Gründer von Microsoft 1978 und es sieht aus wie die Manson Family. Sie kennen sicherlich diese alten Bilder von Bill Gates und den anderen, das sieht echt aus wie Charles Manson und seine Familie nach dem ersten Coup. Welcher von denen ist eigentlich Paul Allen? War der da schon dabei? Ich glaube, das ist der in der Mitte. Bill Gates hier, der Wahnsinnige an der Seite. Da geht es halt mehr so darum, Los Angeles, 22. Los Angeles, ein großer Hund steht am Highway. Mit 13 Jahren beginnt William Henry Gates seinen Schulcomputer zu erkunden, bla bla bla. Dann geht es so, im Gegenzug müsste er bla bla, 1990 revolutioniert der 35-Jährige mit seinem 3,0 Windows die Computergeschichte. Heute ist Bill Gates der reichste Mensch der Welt. Amerikaner lieben Erfolgsgeschichten wie diese und finden es kein bisschen anrüchig, wenn wie bei Gates Forscherdrang und Geschäftssinn zusammenfallen. Im Gegenteil, dieser Geist geht zu einem, die sparen da an Buchstaben bei der Berliner Zeitung, dieser Geist geht zu einem aus der im Puritanismus verwurzelten Haltung hervor, dass Reichtum kein Makel, sondern ein Hinweis auf zu erwartende Himmelsfreuden ist. Finde ich sehr gut. Diese Einstellung mischt sich mit einem immer noch vorhandenen Pioniergeist, der, wie ihn der Wirtschaftsprofessor und Bestsellerautor Richard Florida beschreibt, Veränderungen liebt und wie immer wieder neue Grenzen überschreitet. Das finde ich eigentlich auch gut. Dann geht es hier für Stanford-Prozessor Stig Hagstrom, der heißt nicht nach einem Bundesstaat, sondern heißt einfach nur Hagstrom, liegt der größte Innovationswert darin, dass in den USA Fehler verziehen werden. Die Wahrscheinlichkeit zu fallen ist groß, wenn man Risiken eingeht, sagt der Schwede. Darum gehen viele in Europa ungern Risiken ein, denn dort kommt man nur schwer wieder hoch. Hier dagegen weiß man, dass man nur durch Fehler lernen kann. Microsoft hat das zum Prinzip erhoben. In seinem Buch Managementgeheimnisse eines führenden Microsoft Superstars erzählt der Softwareentwickler David Thielen, hier ist gerade ganz viel abgestürzt, ist aber ein Apple, ist aber nur ausgegangen, der schläft nämlich zwischendurch, um sich zu schonen, erzählt der Softwareentwickler David Thielen, wie Angestellte bewertet werden. Bei Microsoft werden Fehler erwartet, schreibt er. Wenn Angestellte keine Fehler machen, gehen sie nicht genügend Risiken ein. Das ist schon eine sehr zynische Betrachtung. Vielleicht würden die Amerikaner Bill Gates noch mehr lieben, wenn er alles verlieren und noch einmal von vorn anfangen würde. Vielleicht nochmal so als Manson Family. Um alles zu verlieren, ich weiß nicht, die EU hat ihm gerade 500 Millionen, wollen sie von Microsoft haben, dann könnten sie, und das wollen sie so alle 10 Jahre, das heißt 500 Millionen sind vielleicht so ein Hundertstel. Das heißt, alles verlieren würde ungefähr 1000 Jahre dauern, aber über 1000 Jahre reden wir ja nicht hier auf diesem Sender. Ein super Artikel gibt es über ich glaube, das heben wir uns mal für morgen auf, nicht wahr? Das gibt es nämlich einen Fisch auf dem Kopf, noch so einen Internetartikel. Boah, ist das krass. Ist das krass, die Berliner Zeitung. Was wir noch nicht gespielt haben unter diesen Stücken ist das Stück, das kennen Sie sicher aus dem anderen Radio, das ist das Stück 1999 von Prince. Das hören Sie jetzt nochmal kurz. Ja, das war aber sehr kurz. Da gibt es nämlich noch einen Innovationsartikel. Erinnern Sie mich mal dran morgen, dass ich Ihnen den Artikel Fisch über dem Fisch auf dem Kopf nochmal vorlese. Ein super Brüller für Wahnsinn. Geht es weiter im Wirtschaftsteil? Noch mehr Innovation? Der Artikel heißt, also nochmal mit Gehirn und so, Innovationszeitung, Berliner Zeitung. Der Artikel hat, habe ich noch genug Zeit, um mir ein Bier aufzumachen? Ich glaube schon. Der Artikel heißt Ruf nach mehr Innovation und da geht es um führende Wirtschaftsforscher, fordern Politik und Wirtschaft zu konsequentem Strukturwandel auf. Zitat, Fortschritt nicht verhindern. Was ich aber gut finde. Hier steht, wer etwa aus politischen Gründen den technischen Fortschritt verhindern will, muss sich darüber im Klaren sein. Und das finde ich schon, hier steht das auch nochmal mit drin. Das sehe ich gerade hier, 500 Millionen Strafe für Microsoft, da steht aber drüber, angeblich. Das heißt, man weiß noch nicht so genaues, angeblich, in der Geheimsprache der Zeitung, angeblich. Kurzes Wort für, wir haben heute gar keine Ahnung, aber die Zeitung ist noch nicht voll. Im Berlin-Teil gibt es, das hat auch nicht den Innovationssiegel, das Innovationssiegel gekriegt, sondern es gibt einen Text über das Berliner Stadtschloss, da geht es um das Berliner Stadtschloss und das hat statt diesem Innovation mit Gehirn, hat er so einen Kasten, da steht drüber, Rau wirbt für Bau. Wozu einem eigentlich nur einfällt, Merkel wirbt für Ferkel oder irgendwas total Lustiges, was sich reimt. Rau wirbt für Bau des Stadtschlosses nämlich. Und da geht es um das Stadtschloss, was Sie sicher kennen auch schon. Das ist ein Artikel von Ulrich Paul und der geht so. Mehr als 10 Jahre setzte sich der Kaufmann Wilhelm von Bodin ehrenamtlich für den Wiederaufbau des Stadtschlosses ein. Damit ist es nun vorbei. Seit 1. März arbeitet der 62-Jährige als bezahlter Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss. Wenige Wochen zuvor hatte er für seine bisherige Firma einen Landmaschinenbetrieb in Barkdeheide bei Hamburg Insolvenz angemeldet. Sein Amt als Vereinsvorsitzender gab von Bodin ab. Blabla, dass er jetzt geht sehr lange darum, darf er überhaupt Geld nehmen für das Vereinsvorsitzender sein von Schloss e.V., Stadtschloss Berlin Deutschland e.V., darf er aber, sein Gehalt liege 25% unter dem, was sich die Geschäftsführer für den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche jeweils auszahlen lassen. Die gehört auch wieder weg, sobald die da ist, die Dresdner Frauenkirche. Ein Schandmal, sagt man, glaube ich. Etwas genauer grenzt der neue Vorsitzende des Fördervereins, bla bla. Einen Geschäftsführerposten hat es im Förderverein Berliner Schloss bisher nicht gegeben. Jetzt gäbe es einfach mehr Arbeit. Wir können nicht erst die Spenden sammeln, wenn ausgebaggert wird. Das Geld muss pünktlich vor Baubeginn da sein, bla bla. 80 Millionen Euro sind für die Rekonstruktion der Fassaden veranschlagt. 590 Millionen Euro soll der Rest des Schlossprojekts kosten. Während wegen der Haushaltslage des Bundes ist der Wiederaufbau vorerst auf Eis gelegt. Der Förderverein hatte versprochen, dass die Mittel für die Rekonstruktion der historischen Fassaden über Spenden aufgebracht werden, damit das Schlossprojekt öffentlich bla bla. Weil er nun als Geschäftsführer hauptamtlich Spenden einwerben kann, verspricht sich von Bodin mehr Erfolg. Durch die gesteigerten Einnahmen sollen auch die Gehälter finanziert werden, das macht Sinn. So will von Bodin den Anteil der Verwaltungskosten irgendwie senken. Er widerspricht der Vermutung, dass die Schaffung des Geschäftsführerpostens erfolgt sei, weil seine Firma Insolvenz angemeldet habe. Wir reden seit einem Jahr darüber, weil die Arbeit ehrenamtlich nicht mehr zu schaffen ist, so von Bodin. Es sei ein Glücksfall, dass von Bodin für die Geschäftsführertätigkeit zur Verfügung stehe. Er sei der richtige Mann am richtigen Zeitpunkt für das richtige Schloss. Durch seinen Geniestreich, den Aufbau der Schlossattrappe in den Jahren 93, 94, sei die Debatte über den Wiederaufbau des Schlosses erst in Schwung gekommen. Die Besetzung des Geschäftsführerpostens sei genehmigt worden. Ich glaube, das sind eigentlich gute Nachrichten. Daneben steht direkt, das passt auch schön, Tempodrom, kein schnelles Ende der Affäre. Ich glaube, das sind gute Nachrichten, dass der Aufbau des Schlosses jetzt einem bankrotten Landmaschinenbetreiber aus Barkete Heide obliegt. Das wird sich länger hinziehen noch mit dem Schloss. Das wird ein Fass ohne, ein Loch ohne Boden. Das wird ein, das wird nichts mit dem Schloss. Es sei denn, und wir sind ja eh hier die letzte Bastion, das letzte gallische Dorf, der Schloss nicht Befürworter oder so. Es sei denn, es wird vielleicht unserem Vorschlag gefolgt, da würden wir dann auch selber noch mit anfassen, nämlich das Schloss wird doch gebaut, aber auf der anderen Straßenseite anstelle des Doms, der dafür abgerissen wird. Das wäre immer unser Vorschlag. Noch ist noch Zeit und wir packen dann mit an, zumindest bei der ersten Hälfte, die da heißt Abriss des Doms, und im zweiten Teil der Sendung wird dann, wie heißt der mit Vornamen, Wilhelm von Bodin, auch bekannt durch den Konkurs seines Landmaschinenbetriebs in Barkte Heide, wird dann im zweiten Teil der Sendung das Schloss wieder aufbauen. Das ist, jetzt steht hier Musik, jetzt hören Sie noch ganz kurz was von 1999. Ist aber schon wieder 1959, die zyklische Geschichte. Jetzt gibt es noch das sind die Nachrichten. Das ist der Angriff der Gegenwart. Ich werfe das mal hier so runter unter den Tisch. Hier soll nichts unter den Tisch fallen. Der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Das ist der Angriff, ich sage das nochmal, der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Gentechnisch veränderter Storch fliegt über den Highway. Sein friedlicher Ausdruck zeugt davon, dass er sonst besser behütet ist. Ein gentechnisch veränderter Storch, dem man nichts Böses zufügt. Aber haben die Söhne der oberen Bourgeoisie, denen man nichts Böses zufügt, einen friedlichen Ausdruck im Gesicht? Sie waren nicht schlechter behütet als sonst der gentechnisch veränderte Storch, der jetzt über dem Highway abgeschossen wird. Gentechnisch veränderter Storch, abgeschossen von einer Fliegerstaffel, Antiterrorpiloten im Krieg gegen Piraterie. Piratenstorch, stirb! Naja, jedenfalls, gentechnisch veränderter Storch, das ist ja unsere beliebte Serie zum Abschluss dieser Sendung. Letzte Woche hatten wir gentechnisch veränderter Storch rettet Exxon. Das können wir ja nochmal einspielen. Das haben wir gleich und ich glaube, das beginnt mit einem Fehler, den ich jetzt erstmal vermeide, indem ich nämlich das scheiß iTunes ausmache und erst jetzt das andere Programm in den Vordergrund, sogenannten Vordergrund hole. Das beginnt, glaube ich, mit, wenn ich mich nicht völlig irre, mit keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung, nicht? Und die Tatsache, dass dann da doch was steht, hat eher mit völlig anderen Sachen, also wie bei dem Aznar, nicht? Der möchte einmal so schick, ich habe das neulich gesehen bei der britischen Botschaft, da fuhr einer so total schick um die Kurve. Dem geht's eher darum, da so mit seinem Auto vorzufahren und der, weiß ich nicht, Öl, das kann er noch nicht mal buchstabieren, obwohl es nicht so schwer ist. Dem geht's darum kein Stück. Der weiß noch nicht mal, wo das herkommt. Der denkt, das bringt der Storch bringt das Öl in den Tanker zurück, wenn der Tanker auf einen Felsen gefahren ist. Bringen gentechnisch veränderte Störche, kommen mit ihrem riesenlangen Schnabel zurück und bringen das Öl oben in das Loch von dem Tanker wieder rein. Euer Öl ist ausgelaufen. Ja, ja, Herr Storch. Danke, lieber Storch. Das sind die Nachrichten auf Reboot FM 104,1. Ja, gentechnisch veränderter Storch. Heute haben wir im Programm gentechnisch veränderter Storch rettet Enron. Das geht auch ganz schnell, weil nämlich die... Jetzt wissen Sie, warum ich so zögere. Weil ich nämlich zweifle, ob ich den Witz erzählen soll. Oder den Witz... Ich habe den Witz nämlich vorhin schon erzählt, wo ich gehofft habe, dass ihr noch nicht zuhört.
Den über uns?
Ja, ja.
Und? Ich habe leider nicht zugehört.
Ja, ich erzähle ihn nicht, weil es würde mich ablenken. Oder ich erzähle erst die Geschichte über gentechnisch veränderter Storch, rettet Enron. Es geht nämlich auch ganz schnell. Gentechnisch veränderter Storch, Sturzflug, dann wieder Flug nach oben, ab, bergauf und dann an dieses Gefängnishochhaus heran, wo die Manager von Enron, die völlig unberechtigter, unglücklicherweise an ihren Bilanzen irgendwie verhaftet wurden, weil sie haben die Zahlen nicht richtig hineingeschrieben und dafür müssen jetzt in den USA Manager ja persönlich mit Gefängnisstrafe haften, zum Beispiel. Wir haben nächste Woche gentechnisch veränderter Storch zu Besuch bei Martha Stewart. Jedenfalls nimmt er die Top-Manager von Enron mit dem Schnabel an der Zelle, zieht sie durch die Gitterstäbe, weil sie völlig abgemagert sind in der Haft, ist das leicht möglich, zieht sie so durch und nimmt sie in seinen Schnabel, erstmal einen, so einen nach den anderen, es sind insgesamt drei Flüge, und er hat in seinem Schnabel halt so ein Leintuch, so ein weißes, gut gewaschenes Leintuch, und in diesem, und so fliegt er über den Highway und hat in dem Schnabel, in dem Leintuch so den Enron-Manager drin, der nämlich zurück in das Enron-Hauptquartier geflogen wird, um da mit den Zahlen wieder zu jonglieren, weil es lieben ihn, es vermissen ihn dort alle, und es vermissen dort auch alle, nachdem er zum dritten Mal da war, gentechnisch veränderter Storch, aber nachdem er zum dritten, es waren nicht mehr verhaftet worden als drei. Deshalb kommt gentechnisch veränderter Storch zu Enron nicht mehr wieder. So, jetzt kommt die Sendung von der jungen Welt. Das war nämlich schon der Witz. Geht so. Ich dachte, ich hab's mir halt, könnt ihr noch senden, glaubt ihr? Gut. Die Jungle World ist jetzt hier vor Ort und wird den Jungle-Funk Ihnen senden. Womit fangt ihr denn an? Weil ich bin jetzt echt fertig.
Ja,
ich kann jetzt
einfach Musik rein, bitte.
Ich mach mal irgendwelche Musik rein.
Ja.
Soll ich mal Musik mit 1989 reinmachen?
Ja, zum Beispiel.
Hab ich aber nicht.
Na, scheiße.
Ich mach jetzt nochmal 1969 und dann geht's hier gleich weiter. Ja, viel Spaß. Wenn's Planung nicht vorkommt, ne? Oder ob wir einfach keine Werbung vorlesen. Also ob wir das nur einfach nicht, oder ob wir es nicht dürfen. Ich hatte heute übrigens schon wieder so ein Ding in meiner Zeitung. Das hatte ich letzte Woche auch schon.
Das ist aus der Berliner, Mensch.
Ihr hattet das doch auch mal, oder? Ihr hattet
ja,
doch
so ein Beilager
noch Subtropen. Die Subtropen, Fernsehmagazin ihrer Jungle World.
It's another year for me and you, another year with nothing to do.
There isn't anything like that in the world.
I didn't have a lot of fun. Gonna be 22. I say oh my and a boo hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo hoo. Well, is 1969 okay? All across the USA. Another year for me and you. Another year with nothing to do.